sich heute Abend hier vollzieht, ja, was nochmal ein ganz besonderer Punkt, ich möchte fast sagen, ein Höhepunkt in meinem persönlichen, privaten, beruflichen und politischen Leben ist. Und insofern grüße ich ganz herzlich den Edith-Stein-Kreis, ihr Kuratorium, die Präsidentin der Edith-Stein-Gesellschaft. Ganz besonderer Dank Ihnen, Frau Steinbach-Heim. Mensch, wie viel hat sie gearbeitet, um das alles wieder aufzuschauen? Und ich sage als erstes Danke, aber Edith Stein, damit kann ich mich nicht messen. Ich möchte aber Sie alle herzlich begrüßen, weil ich Ihnen sagen muss, dass mir dies widerfährt in Göttingen. Das finde ich schon wunderschön. Warum? Weil mein eigentlich aktives politisches Leben hier sehr früh begonnen hat. Ich war kaum Ministerin, da meldete sich ein Göttinger Apotheker. Er möchte gerne einen Termin. Und dann wurde gesagt, kann denn einfach so ein Apotheker einen Termin haben? Ja, ich sage, das gehört zu unserem Ressort. Vielleicht ist er Vertreter einer Organisation. Und er kam. Er bekam auch einen Termin. Und es war Mittagszeit. Ich weiß, wir haben dabei, da kam dann schließlich heraus, er wollte überhaupt nichts Pharmazeutisches. Weder Therapie noch sonst etwas, sondern fragen, ob ich mir vorstellen könnte, in Göttingen zu kandidieren. Was er damals verschwiegen hat, dass es da nicht schon eine Kandidatin gab. Aber wie das Leben so ist, in der Tat hatte ich Angebote, aber dies Göttingen, als ich diese Frage erhielt, dachte ich, das könnte mich reizen. Andererseits wollte ich ja, war ja nicht Ministerin geworden mit den Vorstellungen, was kommt danach, sondern es war eine Situation, in der ich überhaupt noch nicht über ein Mandat nachgedacht hatte. Ich erinnere mich doch mal zu prüfen, wie katholisch ich denn sei. Also da waren schon Botschaften durchgedrungen, meiner Tätigkeit im Zentralkomitee, meines Ringens um den Paragraphen 218 und anderes. Also sie wollten doch mal gucken, ob ich überhaupt mich in der Bibel auskenne. Habe ich nie vergessen, war rot und plüschig und dunkel, aber es war wirklich eine Prüfung, können wir denn mit dieser Kandidatin überhaupt leben. Ich füge hier hinzu, ich hätte überhaupt nicht mich in der Politik halten können, ohne bestimmte Überzeugungen, die mir in der christlichen Soziallehre, durch mein Elternhaus, durch Jahre auch der Wissenschaft mit auf den Weg gegeben worden sind. Und insofern würde ich jetzt gern in diesem Dank, dass mir das hier als Preis verliehen wird, doch nochmal auf Edith Stein beziehen und zu fragen, was bedeutete sie mir eigentlich. Edith Stein war in den 60er Jahren noch, auch noch in den frühen 70ern, nicht mit dem verbunden, was wir heute Abend gehört haben. Also das Edith Steinhaus waren Veranstaltungsorte für Familienbildung. Nichts von ihrem Geist des Hinterfragens, des Suchens, des kritischen Überprüfens war damals an der Tagesordnung. Denn Edith Stein hatte zwar auch diese Fragen verfolgt, aber das ist nicht Edith Stein. Edith Stein wird eins von 11 Kindern, hätte man auch sagen können, nach heutiger Auffassung, daraus kann ja nichts werden. Dann noch ein Mädchen und eine verwitwete Mutter, immerhin eine ehrbare Alleinerziehende. Alle anderen hatten nicht oft die gleiche Bewertung. Ich sage das hier, weil ich selbst im Zentralkomitee erlebt habe, als ich einen Text verfasst hatte, alleinerziehend, aber nicht allein gelassen, womit der heftige Vorwurf gemacht wurde, ich hätte die Alleinerziehenden so stark herausgehoben, dass demgegenüber die Verheirateten zu kurz gehen. Also ständig dieses Plätzchen zählen, was wir auch als Menschen tun, aber wovon auch die Kirche nicht fern ist. Und insofern muss ich Ihnen sagen, sie war schon als junges Mädchen eine besondere, eine höchst wissbegierige, sich auf den Weg machende Frau, die nicht in Breslau verblieben ist, sondern allein losmarschierte. Und die ihre eigenen, später ihre Mutter hat immer kritisiert, dass sie ihren jüdischen Glauben nicht mehr vertreten hat, sondern Konvertitin geworden ist. Sie hat gerungen mit Glaubensfragen, ein Leben lang. Das war eine suchende, fragende, und trotzdem muss ich Ihnen sagen, es hat mir immer am meisten zu schaffen gemacht. Warum ist sie Karmeliterin geworden? Musste sie in so einen strengen Orden gehen? Und ihre, ja, stirb und werde, ihr völlige Indienst genommen werden, die Selbstaufgabe für eine höhere Aufgabe, das selbstverständliche Annehmen eines Schicksals, wogegen ich mal gedacht habe, du hast dich doch auch gewehrt. Gewehrt, als du im holländischen Echt aus dem Kloster abtransportiert wurdest. Und die letzte Hoffnung dahin war, in der Schweiz doch noch zu überleben. Ich möchte einfach etwas aus der Dramatik ihres Lebens heute Abend auch nochmal übermitteln, in der sie gestanden hat. Gleichzeitig eine Frau, die mit Beginn der Judenpogrome an Papst Pius XI. Persönlich geschrieben hat, ihn gleichsam beschworen hat, sie müssen ihre Stimme jetzt erheben. Das erwarten Christen, Juden, da kommt auch das Wort, treue Katholiken, Menschen, die guten Willens sind, ganz gleich welcher Glaubensrichtung. Sie hielt eine Antwort von Pacelli. Sie wurde enttäuscht, nichts geschah. Aber wer hatte den Mut, dieser Aufforderung zu folgen? Leider mit heftigem Gegenschlag, das waren die niederländischen Bischöfe, die einen Hirtenbrief verlasen und mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten gegen die Verfolgung von Menschen, mit der angeblich christlichen Regierung sich zur Wehr setzen. Was zur Folge hatte, dass 1942 entschieden wurde, vor allen Dingen alle Juden aus Holland abzutransportieren. 7 Tage später, 9. August 1942, ist sie in der Gaskammer ermordet worden mit ihrer Schwester. Aber dahinter stand, auch nur in dem Augenblick der ihrer letzten Lebensäußerung, wir gehen diesen Weg, wir mit ihrer Schwester, für unser Volk und tun es im Dienste Gottes. Also das, was Sie in der Medaille, die auch ich heute Abend in die Hand nehmen durfte, ausgedrückt haben, das ist Ihr substanzieller Kern gewesen. Gottes Liebe, Menschenliebe. Und spürte auch dort eine Einheit, die uns kaum, wenn wir nicht tiefgläubig sind, zugänglich ist. Mir ist es wichtig, heute Abend nochmal zu sagen, weil ich in einem zweiten Gedanken nochmal darauf verweise, was denn auch ihr Frauen- und Menschenverständnis war. Warum so wichtig? Weil aus ihr Testament ist eigentlich das, schaut nicht weg, bleibt nicht schweigsam, denn sie hat Weckrufe in die Öffentlichkeit gebracht. Und seid Pioniere und Frauenpionierinnen, was uns immer abgesprochen wird, abgesehen von Notzeiten. Wenn ich das jetzt nochmal aufnehme, dann war sie sicherlich eine radikale Denkerin, eine sehr konsequente, sehr breit angelegt. Also, wenn man Husserl liest, dann ist es kein Kinderspiel. Dagegen ist die spätere Auseinandersetzung mit Thomas von Aquin, die Veritate, denn ihr ist es immer darum gegangen, wie viel an Wahrheit kann ich denn ermitteln? Ein Kinderspiel, Heidegger, noch komplizierter. Sie hat sich an alles herangemacht. Zugleich Philosophie und Theologie. Und in all den Jahren, in denen sie auch in Speyer Lehrerin war, von denen sie oft sagte, die haben mich von der Wissenschaft abgehalten. Denn sie hat 4 Versuche gemacht, dass ihre Habilitationsschrift anerkannt wurde. Abgelehnt. Abgelehnt, weil Frau, abgelehnt, weil Jüdin. Auch schon in der Zeit, die vor unmittelbar 33 liegt. Sie hat es in Freiburg versucht, aber sie hat es auch nochmal in Göttingen versucht, auch keine Zustimmung. Und trotzdem ist ihre Energie ständig gewachsen. Ihr Mut zum Widerstand, ihr Mut weiterzumachen. Also ich interpretiere, sage, das ist Interpretation, diese Bemühungen wenigstens noch in der Schweiz Sicherheit zu finden, die dann nicht mehr zum Erfolg geführt haben, sprechen auch für ihren Lebenswillen. Das ist, ja, wir sagen dann diese Widersprüchlichkeit, sie hat doch dann erfahren müssen, dass es ihr nicht gelang. Wollen wir das jetzt Scheitern nennen? Ich wage das nicht. Sie ist im menschlichen Sinne gescheitert, in ihrem Selbstverständnis nicht. Mir ist an dieser Stelle jetzt ganz wichtig, das entstammt im Wesentlichen der Zeit in Speyer und den anderthalb Jahren, die sie am Institut, müsste hinzufügen, Katholischen Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster verbracht hat, wo sie sich sehr mit Mädchenbildung, mit der Geschlechterfrage auseinandergesetzt hat. Aber jetzt möchte ich daraus sinngemäß die beiden mir wichtig erscheinenden Stellen, alle sind wichtig, aber ich nehme die heraus, die uns mit auf den Weg zu geben sind. In diesem Eigenart und Eigenwert der Frauen, das waren ja ihre Vokabeln, ihre Worte, ging es ihr stets darum, da war die Phänomenologie wichtig, dass der Mensch nicht reduziert wurde auf seinen Intellekt, auf den Kopf. Das war schon in ihrer Dissertation zum Einfühlungsvermögen. Hat sie an zukünftige Lehrerinnen, schon im Beruf stehende Lehrerinnen, an Akademikerinnen immer wieder die Botschaft weitergegeben, ja, zur Mädchenerziehung gehört wie zur jungen Erziehung Sachlichkeit. Aber die Reduktion auf das Fachliche verringert Menschlichkeit. Und wenn wir heute von Ganzheitlichkeit sprechen, dann war es Edith von Chandler, das ganz wichtig war, die sich immer auch dagegen gewehrt hat, wenn sie von Gemütsbildung sprach, dass es falsch verstanden wurde. Damals standen ihr, die sich in der damals entwickelnden Psychologie sehr auskannte, nicht die Ergebnisse der jüngeren Lern- und Hirnforschung. Die hatte sie nicht. Aber sie hatte durchaus, und jetzt nenne ich den Bereich dieses intuitiven Denkens, in dem sie gleichsam beschworen hat, vergesst nicht, dass der Mensch mehr ist als Intellekt, dass seine Gefühle mit ausgebildet werden müssen, und hat dieses Vernachlässigen der Ganzheitlichkeit mit als einen Grund gesehen für die fatale Herrschaft des Nationalsozialismus. Und darin war ganz tief begründet, vielleicht für uns heute viel schwieriger noch nachzuvollziehen als die Generation damals. Das kann nur geschehen, indem wir uns selbst nicht zum Maßstab machen, sondern unser Leben in Gott fahren können. Sie war einfach überzeugt davon, auch in der Phase, als sie fast Atheistin war, wir sind nicht das letzte Maß aller Dinge. Gleichzeitig aber bewundernd, mit welchen Fähigkeiten Menschen, Frauen und Männer ausgestaltet sind. Und wenn ich Ihnen heute Abend sage, sie hat gerade aus der Psychologie, weg von den Mechanismen, die nur noch erklärt wurden, weg von den Elementen hin zur Gestalt. Und deswegen war für sie personale Bildung so wichtig wie fachliche Bildung. Sie merken an meinem Engagement, dafür kämpfe ich heute, weil ja fast nur noch der gebildete Mensch in dem Kopfmenschen besteht, der ein hohes Maß an Fachlichkeit ausweist. Das ist die Kognition, der Kopf. Den brauchen wir auch. Der ist Frauen lange abgesprochen worden. Waren nur emotionale Wesen mit zu kleinem Gehirn. Gott sei Dank heute alles widerlegt. Aber ich finde ganz wichtig, dass wir diese Dreiheit, die der Edith Stein so wichtig war, die Ganzheitlichkeit, und insofern war das nie nur die Frauenfrage, sondern die Menschenfrage, die sie bewegt hat, dass wir das nicht außer Acht lassen. Es ist oft, ich erlebe das hier in Göttingen, allein der Hirnforscher Hüther, der hat sich zu weit vorgewagt und muss im Augenblick klein gemacht werden, weil er uns mit Befunden überrascht, denen wir noch nicht vertrauen. Hier ist es so wichtig, dass wir daraus die Kernbotschaften entnehmen und sie nicht vergessen. Und bei Akademikerinnen sagt sie, normalerweise sind das Menschen, die Abitur haben und studiert haben. Und dann fügt sie hinzu, ich erwarte von ihnen mehr. Sie sollen sich erstens nicht erheben über andere, zweitens nicht den Kontakt zur Wirklichkeit verlieren, davon war heute Abend schon mehrfach die Rede. Und mit Wirklichkeit meint sie mit der realen Welt, das ist ja auch in der Bildung wichtig, sich einlassen auf öffentliche Dinge. Und dann sagt sie Wachsamkeit, Stimme erheben und Pioniergeist. Das sind Botschaften, die gelten heute nicht weniger als in den Jahren, als sie sie vertreten hat. Sie fühlte sich aufgehoben in allererster Linie in der Liebe Gottes. Also Ausgrenzung, das gab es für sie nicht. Sie hat auch niemandem gesagt, da ich jetzt Karmeliterin bin, ich bin ein besserer Mensch. Gewiss gab es für sie eine ganz neue Deutung von Jungfräulichkeit. Jungfräulich sind diejenigen Menschen, die sich ganz dem Dienste Gottes widmen. Völlig andere Auslegung, als wir die Jahrhunderte lang und zum Teil noch heute mit der Jungfräulichkeit Marias verbinden. Sie hatte in aller Tiefe, suchte sie die Zeit zum Nachdenken. Also sie war sicherlich in der Entscheidung, Vita aktiver oder Vita kontemplativer, immer wieder hin und her gerissen. Und es waren, sie hat ja auch nur Männerförderung erfahren, ich habe auch nie eine Frau als Professorin während meines Studiums erlebt, aber diese Männer hatten ein Gefühl dafür, in dieser Frau steckt mehr und rieten ihr ab, zu sehr das Kontemplative, das Nachdenkende, das Suchende zu ihrem Lebensmittelpunkt zu machen, sondern in der Öffentlichkeit zu werden. Auch die Abtei Beuren. Immer wieder hat sie von dort gehört, geh nicht in den Karmeliterorden, bleib in der Öffentlichkeit. Aber sie war eine Frau eigenen Urteils, eigener Entscheidung und ging dorthin, wo sie ihren Platz suchte und fand. Deswegen ist mir ganz wichtig, heute Abend zu sagen, ja, es stimmt, gekämpft habe ich, auch oft gescheitert. Aber ich habe hier gerade in Göttingen gelernt, gib's aber nicht auf. Und je mehr mir gesagt wurde, auch in der Politik, das kommt nie in Frage, auch bei solchen künstlerischen Dingen wie Christo, kam dann mehr und mehr in mir auf, das wollen wir doch mal sehen. Und ich möchte Ihnen auch sagen, bisher bin ich nicht ab von dem Gedanken, dass wir mehr vermögen, als wir uns zutrauen. Und das gilt gerade auch für uns Frauen. Also dieser Gedanke ständig, habe ich noch nie gemacht, das kann ich nicht. Also ich hatte auch nie, war am öffentlichen Leben interessiert, aber von der Politik im Alltag hatte ich keine Ahnung. Also ich hätte sehr wohl scheitern können. Aber ausprobieren sollten wir trotzdem. Und dazu gehört der wichtige Satz, keiner kann es allein. Also wir stehen oder lernen von Menschen, die vor uns sind, die gleichzeitig sind und mit denen wir gemeinsam etwas voranbringen. Und dafür muss ich Ihnen sagen, war Göttingen immer eine Stadt, manchmal polarisierte sie dabei, aber da gab es viele Initiativen. Seid froh, dass ihr nicht Hauptstadt geworden seid. Neigt man nämlich dann auch zur Überheblichkeit, zur Oberflächlichkeit. Das ist eine Stadt. Erst habe ich gedacht, das ist nur Wissenschaft und Geist. Aber habe dann gelernt, was würden die machen, wenn hier nicht auch Wirtschaft, Handwerk, Gewerbe wären. Und diese Verbindung auch von katholisch und evangelisch in Göttingen, ich möchte Ihnen gerne dazu sagen, mir ist heute diese Frage der Konfessionalität, da mache ich Sie heute Abend enttäuschen, nicht die wichtigste. Sondern die wichtigste ist mir eigentlich die christliche. Und auch Luther, das wissen wir aus den Quellen heute ganz genau, der hat ja auch keine Spaltung gewollt, aber der ist so weit getrieben worden, dass er dann immer dickköpfiger wurde und eben doch darauf bestand, dass die Reformen sein müssten. Und es ist jetzt schwierig, dass auch Christen mit ihren Botschaften sich immer nur im Vorhof der Wahrheit und nicht der absoluten Wahrheit befinden. Denn solange wir darauf bestehen, werden wir mehr spalten als verbinden. Ich muss sagen, in meinem Leben ist mir ganz wichtig geworden, Hans Küng kennenzulernen. Der SKF, der Sozialdienst katholischer Frauen, hat es auch in der katholischen Kirche schwierig, dass wir zusammenarbeiten. Und dafür ist Göttingen ein gutes Beispiel, ein guter Nährboden. Ich hoffe, das gelingt Ihnen auch. Und ich danke Ihnen heute Abend und verdiene ganz herzlich für diesen Preis.